Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute, vor 40 Jahren, strahlte die ARD die erste Folge von Dallas aus. Sie erinnern sich? Die US-Kultserie um Fiesling J.R. Ewing und seine Ölmagnatenfamilie aus Texas. Gecastet hatte man dafür eher unbekannte Schauspieler und Schauspielerinnen. Auch sollte sie nach nur 5 Folgen enden. Doch Dallas wurde ein Welterfolg und löste hitzige Debatten aus. Politiker und Medienvertreter, die reagierten entsetzt auf diese Serie. Aber die jüngere Generation, die war begeistert. Und sie sah in ihr so etwas wie die Erfüllung der eigenen rebellischen Instinkte. Unser Autor Christian Berndt saß damals jedenfalls jeden Dienstagabend ziemlich gebannt vor dem Fernseher.
350 Millionen Menschen kennen diesen Auftakt einer Fernsehserie, die als die erfolgreichste aller Zeiten gilt und noch ungezählte Folgen haben wird. Inzest und Intrigen, Hass und Verblendung, Kain und Abel.
Ein WDR-Reporter aus Texas berichtet über die neue US-amerikanische Fernsehserie, die am 30. Juni 1981 im deutschen Fernsehen starten wird. Dallas. In den USA war sie 3 Jahre vorher angelaufen und ursprünglich nur als Miniserie geplant. Aber die 5 Dallas-Folgen wurden ein sensationeller Erfolg.
Dallas hat das Soap-Format in die Primetime geholt. Vorher sind Soaps, also so langlaufende Familienserien, was fürs Nachmittagsprogramm gewesen. Das war ganz klar an die Hausfrauen gerichtet. Und das jetzt sozusagen auch extrem aufwendig produziert mit $700.000 pro Folge, das in die Primetime zu holen, war tatsächlich neu.
Berühmt wurden die Cliffhanger am Schluss jeder Folge. Die waren, so der Historiker Christoph Klassen, keine Erfindung von Dallas.
Aber sie treiben es auf die Spitze.
Ist da jemand?
Als Bösewicht J.R. am Ende der 3. Staffel angeschossen wird, hat die Auflösungsepisode der nächsten Staffel eine höhere TV-Zuschauerquote in den USA als der Präsidentschaftswahlkampf. Dallas ist ein derartiger weltweiter Erfolg, dass der Fernsehstart in der Bundesrepublik zum medialen Großereignis wird. Aber hier polarisiert die Serie. So etwas wie Dallas kannte man bis dahin nicht.
Es ist eine Familiensaga, die extrem mit den Klischees spielt von Kapitalismus, von Familienintrigen, die da auch mit jede Menge Tabus bricht. Es geht um Ehebruch, es geht dauernd um Sex, auch innerhalb der Familie. Es werden irrsinnige Geschäftspraktiken angewandt, Betrug. Also es ist sehr, sehr extrem und das Gegenteil von dem, was man von familientauglichen Serien erwarten würde.
Die Produktionsfirma von Dallas hatte in den 70er Jahren die Waltons ins Fernsehen gebracht, eine auch bei den Deutschen beliebte Serie, die traditionelle Familienwerte propagierte. Dallas bedeutet einen Kulturbruch, vor allem mit dem von Larry Hagman gespielten J.R., dem Chef von Ewing Oil. Er besticht, betrügt, geht fremd und treibt Ehefrau Sue Ellen immer weiter in den Alkoholismus.
Wohin gehst du?
Es ist scheußlich, wenn eine Frau keinen Alkohol verträgt.
Wieso gehst du mir ständig aus dem Weg? Ja, du kannst mich nicht so beiseite schieben. Was denkst du, wie ich mich dabei fühle? Du hast alles. Du hast ein Geschäft und ich habe nichts.
Gut, Schatz. Du bekommst ein Hündchen von mir.
In der Bundesrepublik löst die Serie Schockwellen aus. Fernsehen gilt hierzulande vielen noch als eine Art moralischer Erziehungsanstalt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hans Wallow fordert die Bundesregierung auf, die Serie absetzen zu lassen.
Jede Woche wird in Dallas in der Familie menschliche Niedertracht, Egoismus vorgeführt.
Die Feuilletons verreißen die Serie weitgehend. Der Spiegel schreibt von Schund, die Süddeutsche Zeitung fordert, boykottiert die Ewings. Aber die Einschaltquoten sind sensationell, vor allem bei Jüngeren kommt die Serie an.
Als Student habe ich kaum eine Folge versäumt. Der Dienstagabend 21:45 war gesetzt. Da war ich zu Hause und habe Dallas angeguckt und wollte nicht gestört werden.
Für den späteren Feuilleton-Chef der Frankfurter Sonntagszeitung, Claudius Seidel, verkörpert Dallas die neue Ästhetik der 80er Jahre.
Die Wiederentdeckung der Oberflächen, die Freude an Wolkenkratzern, genauso wie an der ungeheuren Weite von Texas. Man darf nicht vergessen, es ging einerseits um böse finanzielle Intrigen, es ging aber andererseits um die Anziehungskraft der Körper.
JR-Darsteller Larry Hagman wird von Frauenzeitschriften zum Sexsymbol erklärt und der Ölmagnat JR hat sogar Fans im linken Milieu.
Im Grunde war Dallas Phantom eine Fortsetzung von Punk zu hören. Die Erfüllung der eigenen rebellischen Instinkte hat man schon in der Figur wie J.R. Ewing, in so einer grundlegend amoralischen Figur, gefunden. Der hatte provokatives Potenzial und aus diesem provokativen Potenzial hat man selber durchaus geschöpft.
J.R. kommt auch im popkulturellen Milieu an, wie sich der Kulturwissenschaftler Dietrich Diederichsen erinnert.
Es gab Gesellschaftsspiele dazu, wie zum Beispiel das berühmte Man setzt sich vor Dallas hin und trinkt ein Glas Whisky jedes Mal, wenn J.R. Ewing eins trinkt und ist dann entsprechend nach 45 Minuten angetrunken.
Damals erkennt Diederichsen auch subversives Potenzial in Dallas.
Was diese Serie als Denkmöglichkeit eröffnete, war, dass sie sozusagen ganz einfach Realität abbildete, statt sie hinter Ideologie zu verstecken. Das war sozusagen die optimistische Lesart, dass das ein Fernsehen ist, das sozusagen kapitalistisches Business as usual so darstellt, wie es ist und nicht als Erzählung von Unternehmerheldentum oder sonst irgendwas. Aber auch nicht jetzt sozusagen kritisch, in der jetzt irgendwelche Unterdrückten auftraten, sondern noch realistischer mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit.
Die Frankfurter Rundschau schreibt, in Dallas würden die schmutzigen Machenschaften des Großkapitals bloßgestellt. Und im Spiegel nennt Diederichsen die Serie damals das erste vollmarxistische Kunstwerk made in USA.
Dass ich dem Ganzen eine marxistische Analyse zugeschrieben habe, eine schonungslose und eben marxistische und nicht sozialdemokratische Beschreibung kapitalistischer Verhältnisse, in der eben niemand gut sein kann und alle so handeln, wie die Verhältnisse es ihnen gestatten. Bis zu einem gewissen Grade würde ich Elemente davon auch heute noch verteidigen. Zumindest gibt es diese Tendenz in dem Ganzen.
Andererseits bekommt JR-Darsteller Larry Hagman immer wieder Einladungen zu Parteitagen der US-Republikaner, die JR zum Symbol der neoliberalen Reagan-Ära stilisieren. Dallas ist interpretationsoffen.
Dallas ist die erste postmoderne Fernsehserie. Die hat nicht mehr den Anspruch zu sagen, wir wollen die Welt irgendwie besser machen oder wir wollen irgendeine Moral vermitteln oder so, sondern es ist eigentlich eine völlig zweckfreie, zynische Unterhaltung, die sagt, wir machen hier Unterhaltung und wir wollen damit Geld verdienen. Und dafür brauchen wir gewisse Tabubrüche, aber wir glauben eigentlich auch nicht, dass man mit Fernsehen überhaupt die Welt verbessern kann.
Die Handlung wird zunehmend nach Zuschauerbefragungen ausgerichtet, was in der berühmtesten Dallas-Szene gipfelt. Der Darsteller von Bobby Ewing, Patrick Duffy, stirbt am Ende der 8. Staffel den Serientod. Aber weil die Quoten sinken, holt man ihn wieder zurück.
Das ist ja der Moment, wo die Serie sich selbst ad absurdum geführt hat, wo Bobby starb, 26 Folgen lang tot blieb und dann steigt er aus der Dusche.
Guten Morgen.
Wir erfahren, 26 Folgen lang hat Pamela Ewing nur geträumt. Das waren einfach ungeheure Sachen, die mich fasziniert haben.
Als die Serie 10 Jahre später endet, hat sich das deutsche Feuilleton mit Dallas versöhnt. Die FAZ gesteht ihr nun genialische Momente zu, der Spiegel attestiert Dallas historische Bedeutung. Die Idee vom Fernsehen als Instrument moralischer Hebung hat sich überlebt und postmoderne Ironie ist in der Unterhaltungsindustrie zur massenkompatiblen Allzweckwaffe geworden. Dallas hat die 80er Jahre mitgeprägt oder, wie es Christoph Klassen mit den Worten des Medienwissenschaftlers Knut Hicketier sagt,
die 80er Jahre sind das Dallas-Jahrzehnt.
Die Kultserie Dallas. Bis zu 18 Millionen Zuschauer haben damals bei uns zugeschaut.